doch nicht zu erwarten.
Über diese Ihre Antwort.
Sie sind doch Geschäftsführer.
Zwischenfallsabgeordneter.
Ich bitte doch um Ruhe. Ja.
Herzlich willkommen zum Zwischenruf, dem politikwissenschaftlichen Podcast rund ums Parlament. Mein Name ist Kevin Settels, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Parlamentarismusforschung in Berlin. Die anschließende Folge ist Teil einer Sonderreihe anlässlich der Veröffentlichung unseres Buches zum ersten großen IPAL-Forschungsprojekt zur Aufstellung der Kandidaten für den Deutschen Bundestag. Dazu spreche ich mit verschiedenen Autorinnen und Autoren, die innerhalb ihrer Kapitel besondere Aspekte der Kandidatenaufstellung beleuchten. In dieser Folge spreche ich mit Susanne S. Schüttemeier, Gründungsdirektorin des Instituts für Parlamentarismusforschung. Schönen guten Tag, Frau Schüttemeier.
Guten Tag, Kevin.
Frau Schüttemeier, Sie haben sich jetzt schon länger mit dem Prozess der Kandidatenaufstellung befasst und schon 2002 in einem Beitrag der GWP gefragt, wer wählt wen wie aus. Das bildet ja so ein bisschen die Grundfragestellung dieser Studie. Warum ist es so wichtig, mehr über die Kandidatenaufstellung zu erfahren und diese zu untersuchen?
In der Bundesrepublik sind bekanntlich die Parteien, die Organisationen, die dafür verantwortlich sind, im Wesentlichen, zwar rechtlich nicht ausschließlich, aber im Wesentlichen faktisch dafür verantwortlich sind, das Personal für politische Ämter und Mandate heranzubilden. So ist das ja auch im Parteiengesetz geregelt und so entspricht es ja auch der grundgesetzlich festgelegten Aufgabenstellung demokratischer Parteien. Als Konsequenz daraus können wir feststellen, dass es nach dem ersten Bundestag keine parteiunabhängigen Abgeordneten mehr gegeben hat. Präziser gesagt, niemanden, der nicht über die Parteien aufgestellt wurde und gewählt wurde. Parteien haben also insofern faktisch schon das Monopol für die Kandidatenaufstellung. Das heißt also, wenn wir wissen wollen, wie gut, sagen wir ruhig erst einmal so ganz normal umgangssprachlich, wie gut die Politik ist, wie angemessen, also im Sinne von Problemlösung und Interessenausgleich, politische Entscheidungen der Parlamente sind, wie kompetent das Personal ist, das dort all die Aufgaben erledigt, die Parlamente erledigen müssen, wie gut sie auch ausgebildet sind, um Konflikte auszutragen und Kompromisse zu schmieden, müssen wir schauen, wie das Personal der Kandidaten ausgewählt wird. Erstaunlicherweise ist das in der Bundesrepublik schon zu alten Zeiten, also vor 1990, nicht systematisch politikwissenschaftlich untersucht worden, sondern nur ein einziges Mal für die Bundestagswahl 1965 von Bodo Zeuner. Das ist unsere Pilotstudie gewissermaßen gewesen oder die, auf die das alles zurückgeht, der aber natürlich noch mit viel bescheideneren Mitteln allemal, was die Datenerhebung anlangt, operiert hat. Und seither haben wir keinerlei systematischen, kompletten, umfassenden Studien über die Kandidatenaufstellung mehr gehabt. Deshalb wollte ich das eigentlich schon gern Ende der 90er Jahre untersuchen. Und 2002 haben wir dann mit einer Pilotstudie anfangen können für die seinerzeitige Bundestagswahl, aber konnten wiederum das nicht weiter verfolgen. Deshalb habe ich jetzt die Möglichkeit dann ergriffen, die Stiftung Wissenschaft und Demokratie, die ja das IPAL trägt, bereitgestellt hat, dass wir umfassend diese Studie aufnehmen konnten. Wichtig ist es, um es nochmal ganz deutlich zu sagen, die Abgeordneten sind diejenigen, die die Parlamentsfunktionen erfüllen, die die Gesetzgebung betreiben, die die Kontrolle garantieren müssen, die die ganze Palette der Parlamentsfunktionen erfüllen müssen. Und sie sind damit diejenigen, die darüber entscheiden, welche Qualität die politischen Ergebnisse haben. Außerdem rekrutieren sich fast alle Regierungsämter im Bund und auch in den Ländern aus den Abgeordneten. Vielleicht nicht immer direkt aus derselben Wahlperiode, aber in aller Regel haben Regierungsmitglieder in Bund und Ländern parlamentarische Erfahrungen vorzuweisen. Das heißt also, das Parlament und seine Abgeordneten ist auch die Rekrutierungsstätte für die Regierungen, für die ja dieses Qualitätsargument noch mal mehr zutrifft. Ob dort also problemadäquate Regeln gesetzt werden, Entscheidungen getroffen werden, die auch auf die Akzeptanz der Bürger treffen, das hängt von diesem Personal ab. Und das heißt, wir müssen eigentlich verdammt nochmal sehr genau wissen wollen, wer wird eigentlich Kandidat. Deshalb haben wir diese Studie auf den Weg gebracht.
Nun haben Sie eben schon über die maßgebliche Bedeutung der Parteien bei diesem Prozess angefangen zu sprechen. Wie wurde sich denn letztlich dem, Sie nennen es, das unerschlossene Terrain der Kandidatenaufstellung angenommen bzw. angenähert?
Wir haben für die Bundestagswahl 2017 dann unsere Studie vorbereitet und dann durchgeführt. Und dazu vielleicht noch mal kurz, Kandidaten werden ja für die Bundestagswahlen auf zwei Ebenen aufgestellt. Wir haben zum einen die Direktkandidaten in den Wahlkreisen und wir haben zum zweiten die Landeslisten der Parteien. Und beide Aufstellungsverfahren müssen demokratischen Grundsätzen genügen. Das ist weitgehend in Deutschland jedenfalls im Parteiengesetz, im Wahlgesetz geregelt. Darüber brauchen wir jetzt vielleicht nicht so viele Worte zu verlieren. Es ging also darum, auf zwei Ebenen zu erfassen, wie Kandidaten aufgestellt werden. Und dazu haben wir 166 Aufstellungsversammlungen besuchen können. Wir haben 112 Mal in Wahlkreisen unsere Studien betrieben und auf 54 Landesvertreterversammlungen auf Landesebene das getan. Insgesamt haben wir fast 20.000 Parteimitglieder der im Bundestag vertretenen Parteien befragt auf diesen Veranstaltungen. Wir haben des Weiteren noch, das waren eben ganz groß angelegte standardisierte Befragungen, wie gesagt, fast 20.000 Personen haben wir befragt. Wir haben außerdem aber noch in 123 Versammlungen unsere wissenschaftlichen Beobachtungen angestellt, aufgeschrieben, protokolliert, was ist dort gemacht worden und das dann transkribiert, ausgewertet und so weiter. 425 Leitfadeninterviews und Hintergrundgespräche haben wir auf diesen Veranstaltungen auch noch geführt, um auch die atmosphärischen und tiefergehenden und hintergründigeren Abläufe erforschen zu können, einschätzen zu können. Das war die Aufgabe oder das war der Umfang dieser Studie.
Und ein weiteres Ergebnis dieser Studie ist eben dieses Buch, über das wir sprechen, beziehungsweise das wir mit dieser Sonderreihe bewerben. Aber jetzt nochmal an Sie die konkrete Frage, gab es für Sie, die sich jetzt schon länger mit dieser Thematik auseinandersetzt, gab es für Sie konkrete einzelne Befunde, die Sie noch überrascht haben?
Ich möchte gerne nochmal auf folgenden Hintergrund hinweisen und folgende Information geben für die Fragen der Kandidatenaufstellung. Es gibt nämlich noch ein weiteres Argument, warum dieses Thema von so außerordentlicher Bedeutung heute ist. Und das Argument liegt auch wiederum natürlich in den Parteien begründet. Denn seit 1990 hat sich die Zahl der Parteimitglieder halbiert. Um nochmal anzuknüpfen an das, was ich eingangs sagte, es sind die Parteien, die die Kandidaten aufstellen. Und es sind die Parteien, aus deren Reihen, aus deren Parteien, aus deren Mitgliedern eben diese Kandidaten rekrutiert werden. Nun hat sich dieser Pool halbiert. Das ist nochmal von Partei zu Partei unterschiedlich und natürlich neu hinzugekommene Parteien haben erst, wenn sie es dann in den Bundestag geschafft haben, wie jetzt etwa die AfD oder in den späten 70er, frühen 80er Jahren die Grünen, da ist ein großer Aufschwung dann plötzlich so. Aber im Saldo haben wir eine Halbierung dieses Pools. Und nun kommt noch eine weitere Zahl hinzu. Es sind ja längst nicht alle Parteimitglieder aktiv. Das können wir aber nur schätzen. Wir haben zwar Parteimitgliederstudien, die uns einen guten Anhaltspunkt geben, aber es sind nur Schätzungen. Und Aktivität ist ja auch nicht Aktivität, sondern dann, wenn man das wirklich präzise quantitativ bestimmen wollte, müsste man eben wirklich untersuchen, wie viele Parteimitglieder nehmen an welchen politischen Aktivitäten ihrer Partei teil. Solche Zahlen haben wir nicht. Aber unsere Schätzungen sagen, dass höchstens jedes vierte bis siebte Parteimitglied aktiv ist. Wenn Sie jetzt mal rechnen, dass wir nur noch ungefähr 1,1 Millionen Parteimitglieder im letzten Jahr hatten, zum Ende letzten Jahres. Die Zahlen sind immer in der Zeitschrift für Parlamentsfragen von Oskar Niedermayer aufbereitet, jedes Jahr auf Basis eben der Daten der Parteien. Da kann man das alles nochmal genau nachlesen, auch die sozialstrukturelle Detailanalyse und so weiter, die regionale. Bei 1,1 Millionen Parteimitgliedern müssen wir aber in Gemeinden, Ländern, Bund und Europa ungefähr 200.000 Mandate füllen. Wir brauchen also jetzt einfach nur rechnerisch übers Große. Das variiert natürlich nochmal von Partei zu Partei. Es variiert auch nochmal regional. Es gibt Parteien, die eben in bestimmten Teilen der Bundesrepublik gut vertreten sind und genug Mitglieder haben, um alles hinzubekommen. Es gibt andere, das ist totale Diaspora. Da ist kaum grünes Mitglied oder da kann man viele Beispiele finden. Es ist also unterschiedlich von Partei zu Partei, regional ist es unterschiedlich. Ich war gerade letzte Woche im Schleswig-Holsteinischen Landtag und habe dort einen Vortrag gehalten von Mandatsträgerinnen, und für Schleswig-Holstein ist es also so, dass jedes dritte Parteimitglied muss rein rechnerisch ein Mandat übernehmen. Es wird eng. Es wird einfach gewaltig eng. Deshalb bin ich auch eine große Verfechterin von allen Anstrengungen, was Ausweitung von Partizipation anlangt, auf die Parteien zu richten. Wir brauchen mehr Mitglieder in den Parteien und wir brauchen mehr Aktivität der Mitglieder an ihrer Parteiarbeit. Aber vor allen Dingen brauchen wir mehr Mitglieder, mehr junge Menschen, die in die Parteien gehen. Denn die Parteien sind ja nicht nur quasi technisch der Ort der Kandidatenaufstellung, sondern bevor dort Kandidaten aufgestellt werden, werden sie angelernt, in Anführungszeichen. Sie lernen, was es bedeutet, demokratische Entscheidungen herbeizuführen. Diese oft so, nach meiner Auffassung, völlig fälschlicherweise geschmähte Ochsentour ist das A und O unserer demokratischen Entscheidungen, weil dort gelernt wird, dass demokratisches Entscheiden kompromisshaftes Entscheiden bedeutet, dass in den Parteien Interessen schon ausgeglichen werden müssen, gebündelt werden müssen. Wir brauchen sie handhabbar, dass sie dann in den politischen Prozess hinein kanalisiert oder gefüttert werden. Das muss man alles lernen. Und man muss vor allen Dingen auch lernen, dass man Frustration aushält. Es langt eben nicht, eine geniale Idee zu haben, sondern man braucht dann auch die Fähigkeit, das Durchhaltevermögen, die Hartnäckigkeit, auch zu lernen, mit Enttäuschungen dann umzugehen, dass man dafür Mehrheiten schaffen muss. Das muss man lernen. Natürlich gibt es Leute, die sind kommunikativer und haben das mehr im Blut, aber andere eben nicht. Und man muss es erst lernen. Und dafür sind die Parteien unerlässlich. Deshalb brauchen wir nach meiner Meinung viel, viel mehr Anstrengungen, Menschen zu motivieren, gerade junge Menschen zu motivieren, in die Parteien zu gehen. Das ist meines Erachtens wichtiger als die ohnehin zahlreich vorhandenen und wenig genutzten Instrumente der partizipativen, der direkten Demokratie auszuweiten. Das heißt nicht, dass man das nicht tun kann und sollte, das ist ein anderes Thema. Aber wir brauchen diese Parteien und wir brauchen sie als Lernort für die Qualität der parlamentarischen Demokratie. Und deshalb müssen wir darauf viel, viel mehr Anstrengungen richten. Nein, es hat mich eigentlich nichts überrascht. Es hat mich etwas überrascht, was wir im IPAL in einem anderen Projekt herausgefunden haben und was weiterer Untersuchung bedarf, dass nämlich offenbar immer noch wieder im Saldo über Jahre hinweg genügend Personen in den Parteien da sind, die bereit sind, sich als Kandidaten aufstellen zu lassen. Ich möchte gerne mal untersuchen, als nächste Frage, die aus der Kandidatenaufstellungsstudie folgt, hat sich vielleicht das Personal, haben sich die Personen, die sich entscheiden zu einer Parteimitgliedschaft, haben die sich vielleicht in der Qualität quasi verändert? Dass diejenigen, die jetzt noch dabei sind und beitreten, andere Aspirationen haben, andere Hoffnungen, andere Ziele haben als vor 10 und 20 Jahren. Wollen die vielleicht von Anfang an Karriere machen? Dass es da gar kein Problem ist, dass von den neu beigetretenen jeder dritte oder fünfte ein Mandat übernehmen muss. Das wäre eine ganz, ganz wichtige und interessante und entscheidende Frage. Da sind im Einzelnen unglaublich interessante Befunde drin, die wir jetzt auch dann belegen konnten. Und wir können auch sehr, sehr viele der gängigen Vorurteile widerlegen, jetzt auf solider wissenschaftlicher Basis. Von wegen die rauchgeschwängerten Hinterzimmer, wo was ausgekungelt wird, und die machtvollen Fraktionen, die angeblich dann bis in die Ortsebene hinein bestimmen können, der wird dann nicht mehr, der hat da mal gestänkert letztes Mal in der letzten Wahlperiode, der wird nicht wieder aufgestellt. dazu können wir überall was sagen. Das hat mich nicht überrascht, aber ich bin eben seit einem Vierteljahrhundert immer wieder irgendwie mit diesen Fragen befasst gewesen. Aber es sind solide Befunde zu so manchem gängigen Vorurteil, wie die Kandidatenaufstellung funktioniert.
Dann danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Ausführung und für dieses wirklich brandaktuelle Plädoyer für ein aktives Engagement oder sich aktiv in demokratischen Parteien zu engagieren. Und ein weiterer Auftrag, ein weiterer Forschungsauftrag, den Sie hiermit aufgegeben haben. Frau Schüttemeier, ganz herzlichen Dank für Ihre Ausführung.
Ich danke für Ihre klugen, guten Fragen. Dankeschön.
Das war eine weitere Folge der Sonderreihe zur Kandidatenaufstellung des Deutschen Bundestags. Das Buch ist über den Nomos Verlag erhältlich. Weitere Informationen findet ihr dazu in den Shownotes. Wir hoffen, dass wir mit dieser Folge zur Lektüre des Kapitels animieren konnten und freuen uns wie immer über Feedback und Bewertungen über die gängigen Kanäle. Wenn ihr Anmerkungen oder Kritik für uns habt, könnt ihr uns gerne unter X, vormals Twitter, unter dem Handle i-pal schreiben sowie per E-Mail info@ipal.de.